Einen schönen guten Tag zur Folge 398, irgendwas so jedenfalls, des Velo-Home-Podcasts und des Velo-Race und der Vuelta, und deswegen freue ich mich heute, sind wir in der größt anzunehmenden Runde für so eine Veranstaltung hier online, und das sind dann der Chris aus dem schönen Landau, wie heißt das nochmal, das Kaff?
Lindau am Bodensee, man sagt manchmal auch Lindau im Bodensee, weil es ja eine Insel ist.
Ah, ja.
Teilweise.
Ja, also eine Halbinsel. Und natürlich.
Eigentlich ist es eine ganze Insel, nur mit einer Autobahnbrücke und einem Bahndamm.
Ich kenne mich mit Städtebau zu wenig auf, um mir da ein abschließendes Urteil erlauben zu wollen. Aber in München weiß ich, da gibt es auch Inseln, die sind aber in der Isar, und der Rest, da ist einfach drumherum eine Stadt. Lieben Grüße nach München, Thomas.
Ja, schöne Grüße nach Köln und nach Lindau.
Ja, hier ist alles auch ganz normal. So, wir sind bei der Vuelta unterwegs, also in Spanien. Und ich merke schon, dass meine Tipps nicht ganz aufgehen werden, befürchte ich, aber das ist völlig in Ordnung für mich. Und wir nehmen jetzt mal die letzten Etappen auseinander. Wir hatten zuletzt aufgenommen, letzten Montag am Ruhetag, der Chris und ich, und jetzt sind wir wieder in großer Runde und besprechen mal, was passiert ist. Und fangen, da würde ich vorschlagen, an mit Etappe, Ruhetag ist ja nichts mehr groß passiert im Sinne von irgendwelche extrem viele positiven Tests oder so etwas. Und gehen dann zu Etappe Nummer 5 über, die wir meiner Erinnerung nach schon relativ eindeutig als Ausreißer-Etappe so im Vorfeld hier klassifiziert haben und gesagt haben, das wird was für Ausreißer nach Bilbao von Irun. Und wenn wir das sagen, dann trifft es nicht immer zu, aber in dem Fall hat es zugetroffen. Würde ich sagen.
Ja, also. Genau, also das war so, ja, klassisch vorprogrammiert, wie ihr es ja in der letzten Sendung auch schon gesagt habt, dass da eine Ausreißergruppe durchkommen wird, und das war so der Sieger Marc Soler auf dem letzten Tropfen Benzin, will ich sagen, weil der ist auch erst mit einer Verzögerung noch zu dieser Ausreißergruppe hingefahren, hat sich dann abgesetzt in der letzten Steigung und wäre fast noch wieder eingeholt worden.
Gibt es da noch mehr zu sagen eigentlich? Nee, ne?
Also was? Naja, schon. Also ich sag mal so, das war jetzt so ein Rennen mit sehr, sehr vielen verschiedenen spannenden Elementen. Also es ging da ja auch sehr stark um das rote Trikot. Wir hatten eine Konstellation, dass zwei Fahrer sehr, sehr nah beieinander waren. Fred White und Rudi Molar, die waren nur wenige Sekunden voneinander entfernt gelegen. Das war eine spannende Sache, weil die ja auch das Etappenergebnis ein Stück weit mit beeinflusst hat und die Taktik. Und wir hatten natürlich auch einen deutschen Fahrer zu dem damaligen Zeitpunkt noch mit im Rennen, mit Nikias Arndt, der da den ganzen Tag da wirklich gekämpft hat, bei den letzten Anstiegen immer früher dann wieder abreißen hat lassen müssen, es irgendwie immer wieder hin nach vorne hingepackt hat. Am Ende hat es leider nicht ganz gereicht, aber trotzdem ein gutes Ergebnis. Ja. Übrigens ein besseres Ergebnis als auf den Etappen, auf denen er für Degenkolb arbeiten musste.
Ja, Nikias Arndt ist dann aber, ich glaube, zwei Tage später oder so, musste er dann leider Gottes auch die Vuelta verlassen, ne, mit einem positiven Covid-19-Test. Und wann war das? Am Donnerstag? Nee, am Freitag ist er, glaube ich, nicht mehr angetreten, kann das sein?
Ich meine am Samstag.
Samstag. Ich habe ein bisschen durcheinander am Tag. Genau, am Freitag ist er noch angetreten. Samstag nicht mehr. Egal, wir werden es schon rausfinden. Im Gesamtergebnis hatte sich dann an dem Tag an dem Tag hatte dann Rudi Molar das Trikot übernommen. Richtig?
Doch, ist schon richtig, Fred White. Also ja. War eine ganz enge Kiste.
Genau, ich war gerade ein bisschen durcheinander. Nikias Arndt auf Platz 3, Lawson Trekker, Primož Roglič, Sepp Kuss. Das war an diesem Tag, also es hatten sich quasi diese vier Fahrer aus der vorderen Gruppe dann nach vorne katapultiert. Um mal so hinten an den Leuten, die relevant sind fürs Gesamtklassement, hatte sich dann mit Primož Roglič, Sepp Kuss, Pavel Sivakov eigentlich nicht so viel getan. Was noch Platz 3 ist, doch glaube ich, müsste dann ja ziemlich abgerutscht sein. Wer war das denn vorher? Habt ihr das noch im Kopf? Platz 4 war Platz 3. Genau, Ethan Hayter müsste dann ziemlich abgerutscht sein, ne? Kann das sein? An dem Tag?
Ja, bedingt dadurch, dass da eine Ausreißergruppe vorne war, sind dann da. Ja, die Leute dementsprechend auch rausgepurzelt, weil die einen großen Vorsprung hatten.
Ja, genau. Also Hayter war dann mächtig nach hinten, der sich ja vorher den Vorsprung ausgehalten hat. Gut, sonst noch was zur Etappe Nummer 5? Ich glaube, das war jetzt auch nicht so eine herausragende, dass wir uns da extrem lange aufhalten müssen. Am nächsten Tag gab es dann das, was man wohl als Bergankunft bezeichnen kann, die erste. Ja, da hat sich der erste Australier Jay Wine das erste Mal vom Team Alpecin De Koninck so ein bisschen in den Vordergrund gespielt, der als Ausreißer das Ding da abgeschossen hat an dem Tag.
Ja, wobei man sagen muss, es ist vielleicht nicht so die klassische Etappe, die man im Vorfeld herausgepickt hätte oder zumindest vom Verlauf dafür, dass Jay Wine die Etappe gewinnt. Also das war schon richtig bockstark. Also der Teamleiter und auch der Jay Wine haben gesagt, das eigentliche Ziel war, dass er in die frühe Fluchtgruppe geht. Jetzt ist dann doch das Rennen aber zusammengeblieben, beziehungsweise die Fluchtgruppe ist hinten raus eingeholt worden und Jay Wine hat da wirklich wenige Kilometer vor dem Ziel aus der Favoritengruppe attackiert, hat dann einen Vorsprung von so 20, 25 Sekunden rausgefahren und hat das Ding tatsächlich, auch wenn die von hinten richtig stark nachgefahren sind, mit dem immer etwa gleichbleibenden Vorsprung gewonnen. Also man kann schon sagen, dieser Jay Wine, das ist jetzt keiner, der jetzt aufgrund von einer taktischen Meisterleistung gewonnen hat, das sicher vielleicht ein Stück weit auch, aber der hat gewonnen, weil er mit den absolut allerbesten am Berg mithalten konnte.
Er ist sogar schneller als die hochgefahren. Und das ist ja so ein bisschen auch so ein Quereinsteiger. Also der war E-Sports-Weltmeister, also Swift-Weltmeister. Also hat sich da auf der Rolle eher einen Namen gemacht bislang und wurde dann rekrutiert vom Team Alpecin. Und ist jetzt mal einer von diesen Quereinsteigern. Also da gibt es ja viele, also Jason Osborne, Anton Palzer beispielsweise, der da auch jetzt wirklich in der Weltspitze angekommen ist.
Sind das dann aber auch so Leute, also ich fahre ja auch hier auf der Rolle, ne? Also unvergleichbar mit dem, was dann Jay Wilder macht, aber ich finde immer, also können die Leute dann auch was anderes als bergauf fahren richtig gut? Das frage ich mich immer, oder also beim Rollenfahren fehlt mir immer der Backup. Teil. Den übergehe ich ja einfach. Ne? Also ich könnte ja theoretisch, ein Arbeitskollege hat das gemacht, der hat das berühmte Everesting gemacht. Du fährst halt einen Berg, fährst du so eine Stunde hoch oder anderthalb, keine Ahnung, und kannst dann erstmal 20 Minuten runterrollen lassen. Das heißt, kurz aufs Klo, kurz in der Küche was zu essen, was zu trinken, schwenkst dich wieder aufs Rad und kommst unten zur Abfahrt genau wieder richtig an. Sind solche Leute eurer Meinung nach, ist das vergleichbar mit dem, was jetzt jemand wie Evenepoel wahrscheinlich ist oder wen haben wir noch? Van Aert vielleicht als bestes Beispiel, die wirklich alle Disziplinen beherrschen und von der Jugend an angeführt wurden?
Naja, die Frage ist ja immer, ob sich so jemand im Peloton bewegen kann und das scheint er ja jetzt gelernt zu haben soweit, weil er da jetzt auch die Etappe gewonnen hat. Ansonsten wäre er bei dem schlechten Wetter da auch nicht mitgekommen und es gibt andere Quereinsteiger, also ja, sieht man ja Primoz Roglic, der oft stürzt beispielsweise, das passiert zum Jay Wine nicht, aber ich bin skeptisch, wenn man jetzt, sagen wir 20 Jahre zurückgehen würde, wo es noch nicht dieses messgenaue Training gab, wo wirklich genau nach Wattzahlen gefahren wurde, auch am Berg, dass da so jemand in der Weltspitze angekommen wäre.
Ja, also ich bin da auch skeptisch, obwohl ich natürlich andererseits die Leistung im Allgemeinen und an diesem Tag einfach sehr wertschätzen kann.
Ja, aber ich glaube generell solche Systeme, die tragen dazu bei, dass auch Leute, die vielleicht auch schon ein bisschen älter sind, noch die Möglichkeit haben, da wirklich von sich reden zu machen. Also der Jay Wine, der ist jetzt, sage ich mal, jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste. Der ist jetzt 26, der wurde, glaube ich, mit 25 letztes Jahr von Alpecin verpflichtet. Das ist normalerweise so ein Alter, wo du schon durch sämtliche Raster eigentlich durchgefallen bist. Also so wenn man jetzt mal die Entwicklung aktuell betrachtet, erleben wir das ja immer mehr, dass die Fahrer immer jünger werden, wenn es in die Top-Mannschaften gehen. Und wenn spätestens, wenn du nach dem letzten U23-Jahr keinen Vertrag bekommen hast, dann bist du im Prinzip raus. Da verpflichtet dich meistens schon gar keiner mehr. Das kann natürlich jetzt eine Möglichkeit bieten für den einen oder anderen, noch zu zeigen, hey, auch mit 24, 25, vielleicht wenn ich auch später angefangen habe mit dem Sport, hey, ich habe da doch was drauf. Und daher kann er da schon, denke ich, ein positives Beispiel sein. Mhm. Und zumindest die Etappen, die waren ja, oder die Etappe war ja jetzt auch nicht so gestaltet, dass es den ganzen Tag flach war und dann am Ende ging es dann 20 Kilometer berghoch. Also da waren ja auch schon, ich sage jetzt mal, die ein oder andere Abfahrt mit dabei und vor allem die letzte Abfahrt, die ist mit Sicherheit auch nicht ganz langsam gefahren worden. Von daher wird er sich da schon im Feld bewegen können. Ein Punkt vielleicht noch, wo man vielleicht wieder so ein bisschen Zweifel haben könnte, wer auch immer daran schuld war, könnt ihr euch vielleicht an die Szene letztes Jahr bei der Vuelta erinnern, als er eine Trinkflasche aus dem Auto annehmen wollte und hat dann die Trinkflasche zu lange gehalten oder der Autofahrer hat nicht losgelassen, wie auch immer, und den hat es ja da richtig hingelegt.
Nee, das erinnere ich mich nicht, ehrlich gesagt.
Doch, schon, ja. Also da hat er, denke ich, noch so ein bisschen mehr Geld bezahlt. Also das war schon so, da war er ja auch in der Spitzengruppe und hatte da Chancen auf einen Etappensieg.
Wie ist denn, also jetzt abgesehen davon, von dem Rennen von Jay Vine, also der ist vorne als Ausreißer, mehr oder minder Ausreißer, oder Kurzausreißer oder Ausreißer aus der Favre-Gruppe. Wie bewertet ihr denn das, was dahinter passiert ist? Hatten wir nicht mal... Chris, eigentlich sogar Evenepoel für den Tag schon mal vorausgesagt. Ich weiß nicht, ob das für die Etappe war. Wir haben doch an irgendeinem Tag, habe ich gesagt, das ist so eine Etappe, die sieht hinten aus, als könnte das sowas geben, wie damals Evenepoel und Yates bei der. Nee, das haben wir gesagt, oder? Ich weiß es nicht mehr. Mit irgendeinem von
euch. Das hast sogar du gesagt, Christian, dass das so eine Etappe sein könnte, auf der Evenepoel am letzten Berg ausreißt und dann alle abstellt. Und ich habe da drauf noch gekontert. Wahrscheinlich fährt er am vorletzten Berg sogar schon los.
Ja, aber am Ende ist es ja zumindest in Teilen so gekommen.
Ja, er hat angegriffen und er hat verdammt stark angegriffen. Thomas, wenn du die Etappe auch gesehen hast, also der fuhr los und hat im Grunde bis auf Mass sämtliche Fahrer vom Hinterrad verloren. Hat auch sehr stark irgendwie dann auch an San Sebastian erinnert.
Ja, er hat ja nicht wirklich angegriffen, er ist einfach immer schneller gefahren. Also eine Beschleunigung in dem Sinne, also so eine richtige Attacke war es ja nicht, sondern er ist einfach immer schneller gefahren und das war schon beeindruckend, wie da halt einer nach dem anderen so weggeplatzt ist. Und ich war sehr überrascht, was es bei dem vergleichsweise noch moderaten Berg für Abstände gegeben hat.
Also ich tatsächlich habe vorher befürchtet, weil es eben dieses eine kurze Flachstück gab, so ein Kilometer mit kaum Steigung, dass es vielleicht sogar erst dahinter so richtig losging. Mich hat wirklich auch überrascht, wie groß die Abstände wurden, wenn man mal überlegt, Jay Vine hat angegriffen, hat den Vorsprung immer so um die 20 Sekunden gehalten und damit hat er ja quasi einem Roglic und den Verfolgern über eine Minute abgenommen auf diesen paar Kilometern. Also das war schon...
Ja, man hat
ich würde fast sagen, mehr als überraschend, ja.
Bei dieser Verfolgergruppe hat sich ja da irgendwann so eine ziemlich große Gruppe zusammengefunden um Primoz Roglic. Und da hat wirklich jeder so Roglic dann den schwarzen Peter zugeschoben und er musste dann alles komplett von vorne fahren, weil da keiner fahren wollte. Also ich habe es dann nicht so richtig verstanden. Ineos mit drei Leuten dann in der Gruppe, warum die sich nicht beteiligt haben. Kann natürlich sein, dass die gesagt haben, wir wollen jetzt erst mal gucken, Remco Evenepoel, der bricht vielleicht noch ein und Primoz Roglic ist für uns immer noch die Zielperson bei der Vuelta.
Und warte mal kurz, die Lautstärke hier wieder ein bisschen hoch. Ayuso war ja auch dein, dem drücke ich die Daumentipp, wenn ich mich recht erinnere, Chris. Der hat an dem Tag ja auch ordentlich aufgetrumpft mit.
Ja, also überraschend stark. Also ich habe schon auf der einen oder anderen Etappe habe ich von dem Mann was erwartet, aber jetzt nicht, dass er da bei den absoluten Favoriten da mitfährt, sondern eher vielleicht in so einer Rolle mal so in den ersten 10 Etappen mal so ein bisschen gucken, wie es läuft und sich dann vielleicht die eine oder andere Etappe rauspicken. Aber wenn man sich das dann anschaut, die sind ja dann nach und nach alle weggeplatzt und ein Ayuso hat dann doch vielen Mitfavoriten um die 40 Sekunden abgenommen. Also ist da allein dann nochmal zwischen den Verfolgern und der nächsten Gruppe gefahren. 42 Sekunden auf Roglic. Da hätte man wahrscheinlich nicht die schlechteste Quote gehabt, wenn man das davor gewettet hätte.
Ja. Und Yates leider nicht, so wie ich es vorher gesagt habe, mit Evenepoel im Tandem sozusagen unterwegs.
Aber er war der Erste, der angegriffen hat, muss man auch fairerweise sagen.
Ja, das war eigentlich sehr, sehr ähnlich zu der Geschichte, wo die zwei weggestiefelt sind. Bei der war das Burgos-Rundfahrt, ja, ne?
Ja, San Sebastian.
Echt? Schon wieder was durcheinander geworfen in meinem alten Kopf. Machen wir nochmal Gesamtklassement. Da hatte sich dann Remco das Trikot geholt für Rudi Mollard, den man jetzt auch, sag ich mal, nicht dort längerfristig vorne erwarten wird. Es ist einfach einer von dieser Ausreißergruppe gewesen. Vor Henrik Maas, Roglic, Ayuso schon auf 5, Sivakov, Theo Gegenhardt. Rodriguez, auch ein Fahrer, den du ja auf dem Schirm hattest, Chris, Yates und so weiter und so fort, um dann auf Etappe Nummer 7 zu kommen. Das war die Etappe, wo wir gesagt haben, so ein Profil hat man selten gesehen, irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch, nicht das eine, das andere. Und ich habe auch so ein bisschen in der Wahrnehmung, also was ich von der Etappe mitgekriegt habe, wusste man auch selber nicht so richtig, auch die Fahrer teilweise irgendwie, was sollen wir mit dem Tag anfangen? Also Ausreißergruppe, wo dann auf einmal Bora Hansgrohe unter anderem hinterhergestiefelt ist, es nicht mehr geschafft haben und die Ausreißer haben sich dann erst gefreut, dass sie ungefähr eine halbe Minute ins Ziel gerettet haben.
Ja, ich glaube, an dem Tag sind wirklich so ein paar taktische Fehler passiert. Man wusste wirklich vorher nicht, was passiert da genau. Wirklich komisches Profil. Und Rexiger Fredo hat dann am Berg angefangen, wirklich Dampf zu machen. Sie haben sich echt schwer getan, nach vorne richtig viel aufzuholen. Nach hinten sind sie aber auch nicht sehr, sehr viele Sprinter losgeworden. Also Tim Merlier hat da den Anschluss verloren, relativ früh auch Pascal Ackermann, aber jetzt einige stärkere Sprinter haben sie dann wirklich auf den letzten 3-4 Kilometern erst abgehängt, als sie dann nochmal die letzte Stufe mit Tiberi gezündet haben bei Trexiger Fregolo. Mit dem Ergebnis, dass die anderen Teams mit ihren Sprintern, ich sage jetzt mal eine halbe Minute hinter Trexiger Fredo waren, nicht helfen konnten, nachführen mussten und Trexiger Fredo selbst vorne keine Helfer mehr hatte, um wirklich effizient nachfahren zu können. Das heißt, wir hatten über viele Kilometer erstmal eine Situation, wo das Hauptfeld und die Verfolger dann mit sich selbst beschäftigt waren, kein richtiger Zug drin war und die Führenden mehr oder weniger ihren Vorsprung so ein bisschen fast halten können. Im Nachhinein, gut, da ist man immer schlauer, wäre es vielleicht ein bisschen vernünftiger gewesen. Man hätte die anderen Sprinter die letzte halbe Minute da jetzt nicht noch abgehängt und wäre dann von oben wirklich mit allen eher mit Vollgas Kräften gefahren. Dann wäre es zumindest um den Etappensieg gegangen, auch wenn man jetzt sagt, Bora ist da voll mitgefahren, da fuhr Jonas Koch. Ich meine, das war der Einzige, der da, glaube ich, Nachführarbeit groß gemacht hat. Also da kann man jetzt auch nicht von einer vollen Nachführarbeit sprechen. Man kann natürlich aus Drecksicht sagen, ja, wir wollten den Sam Bennett abhängen, der ist jetzt schließlich ja auch Erster vom nachfahrenden Feld dann geworden, aber letzten Endes ja, ist so ein Etappensieg dann doch auch was wert.
Ja, also, dass sie sich nicht clever genug angestellt haben, ne, alle Male, bei so einer Etappe, also wie viele Kilometer waren das noch bis zum Ziel? Da brauchen wir nicht drüber reden, also das war jetzt geschätzt 126, noch gut 70 Kilometer ins Ziel, ne? Und wenn Ausreißer 70 gibt, na, also das wäre eigentlich zu managen gewesen. Naja, aber vielleicht sind's ja auch, ist das so was, wir sind ja immer wieder so Suche nach Möglichkeiten, wie man Etappen attraktiver gestalten kann. Und vielleicht sind solche Profile dann auch Bestandteil des Ganzen, ne? Dass man einfach mal Profile macht, die ungewöhnlich sind auf den ersten und zweiten und sogar dritten Blick und die dann vielleicht auch für taktische Unklarheiten sorgen, die dann dazu führen, dass Ausreißer gewinnen können. Und Gerada auf seinem wunderschönen De Rosa hat sich einfach nass gefreut.
Ja, wobei der Sprint aus dieser Ausreißergruppe war ziemlich wild. Also ja. Ich hätte gedacht, also Fred Wright ist auf jeden Fall der schnellste Sprinter und wird sicher gewinnen. Aber der hat sich im Sprint ziemlich paddelig angestellt und den anderen das auf dem Silbertablett serviert.
Ja, der hat sich einfach gedacht, ich fahre jetzt so früh wie möglich und so schnell wie möglich und dann wird das schon irgendwie gelingen. Und das ist halt nicht gelungen. Ne? Dafür hat der Betreuer von Jesus Harada auf jeden Fall definitiv jetzt mehrere Sponsorenverträge mit Taschentuchherstellern, weil wie die Rührung, das Maß der Rührung, die er da an den Tag gelegt hat, war jetzt wirklich mehr als außergewöhnlich. Der hat die Feier seines Lebens da abgezogen. Aber ja, verdient gewonnen. Kofidis freut sich über die Punkte. Und weltweit, naja, also außer Spesen nichts gewesen am Ende. Im Gesamtklassement hat sich da natürlich auf den ersten 28 Plätzen nichts groß getan. Auch im Sprinter-Trikot sind die ersten beiden Plätze. Fred Wright hat ein bisschen nach oben einen Satz gemacht, aber auch da ist Bennett und Pedersen, sag ich mal, auf den Zweikampf wird es da mit hoher Wahrscheinlichkeit hinauslaufen. Und die Bergwertung, da ist immer noch, da war so wenig Punkte vergeben, die ist eigentlich nicht der Rede wert. Das war die Etappe am vergangenen, 26. Freitag. 25. Freitag, genau. Und ja, Samstag kam dann einer der Tage, auf die wir uns schon gefreut haben. Meiner Meinung nach zumindest sollte ein Tag werden, wo man sich überlegt hat, okay, das hat jetzt mit irgendwie so fast 4000 Höhenmetern oder 3,7 schon das Potenzial, schwierig zu werden. Und der letzte Anstieg war auch schon, genauso wie der Anstieg am Sonntag, einer, den man durchaus als Bergankunft ansehen kann.
Wobei das natürlich schon kurios ist, dass diese Etappe 3741 Höhenmeter hat und eine schwere Bergetappe ist und die Etappe davor auch fast 3500 ja. Höhenmeter und fast eine Sprintetappe.
Ja, da habe ich eben auch über mich kurz gewundert, dass sie so viel Höhenmeter haben soll. Ich bin da auch noch nicht ganz sicher. Ja, ist halt, wie sie verteilt sind und wie sie gefahren werden, ne? Einfach gesagt. Und ja, E-Sports groß im Kommen, das hat am Samstag sich Jay Wine auch gesagt. Wenn ich gut drauf bin, dann lege ich nach.
Ja, bei der Konstellation, also in der Ausreißergruppe, war das relativ klar, dass er da der stärkste Fahrer sein wird, wenn man mal bedenkt, welche Leistung er zwei Tage zuvor gebracht hat. Und ja, Groupama FDJ hat da den Löwenanteil der Arbeit in dieser Spitzengruppe gemacht. Und es war dann am Ende aber alles für die Katz. Also Thibaut Pinot konnte da nicht unter die Top 3 fahren, sondern ist Vierter geworden.
War aber auch vorher, ne, bei den ganzen Expertentipps hörte man den Namen Pinot durchaus das ein oder andere Mal. Deswegen, dass er jetzt da in der Ausreißergruppe aufgetaucht ist, war jetzt nicht so verblüffend. Am Ende des Tages war das der Tag, an dem man wirklich so ernsthaft mit Remco Evenepoel als Rundfahrtsieger oder rechnet ihr jetzt? Na, vielleicht ist schon zu früh, das zu sagen, ne? Aber ich bin zu dem Zeitpunkt immer noch davon ausgegangen und glaube ich auch so im Innersten glaube ich es immer noch, dass es schwierig wird, dass er das 3 Wochen durchhält. Aber glaubt man nach diesem Tag, nach dem Samstag, ein bisschen mehr daran schon?
Also ich sag mal so, das ist schon ein Anzeichen, dass es jetzt keine Eintagsfliege war. Ich glaube, so weit kann man gehen, aber er hat jetzt auch bis jetzt ja schon in der Vergangenheit ein paar einwöchige Rundfahrten gut bestritten. Die hatten jetzt wahrscheinlich sicherlich nicht die Schwierigkeiten, die Vuelta bis jetzt hatte. Aber was man wirklich sagen muss, die Gegner haben es dem Remco auch ein Stück weit schon auch aus taktischer Sicht relativ einfach gemacht. Also da brannte wirklich am Anfang der Baum auch wirklich lichterloh. Da ging es ja sofort mit Attacken den ersten Berg hoch. Und das Team von Quickstep muss bis jetzt auch wirklich jeden Tag nachfahren. Sie haben schon einen Fahrer verloren. Ich weiß nicht, ob das Ganze gut geht. Ich möchte jetzt nicht hoffen, dass jetzt weitere Fahrer ausfallen. Aber ich habe da deutliche Zweifel an der Qualität des Kaders, wenn es jetzt wirklich in die Berge dann auch mal früher reingeht. Und möchte da jetzt nicht schwarz malen, aber es gab auch mal einen Simon Yates, der die ersten 2 Wochen beim Giro rausgefeuert hat, was es nur gab, 3-4 Etappensiege geholt hat und dann wurde es hinten raus richtig dünne. Und mir kommt es gerade so ein bisschen vor, als prüfert der Mann wirklich alles raus, sei es die eigenen Kräfte, aber auch die des Teams, ja, um da jede Sekunde und jeden Sieg irgendwie mitzunehmen.
Können wir ja später auch noch in der Vorschau ein bisschen drüber sprechen. Ich denke, so entscheidend ist das nächste Wochenende, wo es dann wirklich auch in die Sierra Nevada auf über 2000 Meter Höhe mit, also so 8 Kilometer in ganz großer Höhe, dann mal rauf geht, wo man ja so sagt, dass er da als eventuell bisschen, ja, muskulärerer Fahrer anfälliger ist, da vielleicht Zeit zu verlieren. Und Tag davor ist, meine ich, Sierra della Pandera, auch eine ganz schwere Etappe. Aber ich bin auch, wie Chris, sehr erstaunt über die Taktiken mancher Mannschaften. Also wenn man sieht, Ineos Grenadiers, die haben 3 bzw. 4 Leute eigentlich dabei, die ja passabel sind im Klassement. Jetzt keiner vorne bei Remco Evenepoel, der da mitfahren kann. Aber man probiert da einfach nichts. Man fährt mit, lässt sich abhängen und dann ist auch irgendwie gut. Also ja.
Dann ist gut, das klingt.
Team Jumbo-Visma hat nicht viele Möglichkeiten, da war Primoz Roglic immer recht schnell alleine, haben jetzt, meine ich, auch schon 2 Fahrer verloren und so eine Mannschaft beispielsweise wie Bora Hansgrohe hat auch 3 Leute, die recht gut platziert sind, machen aber auch nichts in Sachen Offensive.
Also sind sie, also genau das ist es. Also ich muss übrigens auch um den, aber da, nee, das kommen wir vielleicht drauf. Warum machen die nichts? Man kann sich ja nicht jetzt schon in sein Schicksal begeben oder wissen die alle mehr im Sinne von Remco schafft es einfach nicht, der wird nicht die 3 Wochen durchhalten und halten sich deswegen bewusst, um nicht jetzt Pulver zu verschießen, was sie dann später vielleicht im zweiten Teil des Rennens, also oder im zweiten Rennen, vielleicht mag man es sogar so nennen, oder nachdem Remco raus ist aus dem, aus da, wo er jetzt ist, dass sie dann noch fit sind. Also ich verstehe das, diese Bräsigkeit nicht. Ich möchte noch
einen anderen Aspekt damit einbringen. Also für mich ist nur immer noch Primoz Roglic eigentlich, ja, auf einer Stufe mit Remco Evenepoel. Hat jetzt zwar da über eine Minute Rückstand, aber man hat gesehen, bei der ersten Bergankunft war überhaupt nicht auf der Höhe. Und dann am Wochenende ist er ein bisschen besser geworden, was logisch ist, wenn man sieht, dass er ja noch nicht so lange wieder im Training ist. Und deswegen schätze ich das so ein, dass er innerhalb der Rundfahrt vielleicht sich etwas stabilisiert und dann vielleicht sogar besser wird. Und von daher ist es umso unverständlicher, dass man dann nicht am Anfang der Rundfahrt wirklich versucht, so einen Fahrer wie Roglic dann zu eliminieren aus Sicht von Ineos, Bora oder auch UAE.
Ah ja, vielleicht setzen die auf die gleiche Taktik, ne? Lass uns mal vielleicht, also ich finde das gerade sehr, sehr interessant, aber wir müssen vielleicht noch Etappe 8 und 9 mal eben zu Ende bringen, bevor wir schon, also es ist meine Schuld, dass wir jetzt da so gesprungen sind. Evenepoel gewinnt dann den Sprint der Geschlagenen, klingt falsch, sondern der gewinnt den Sprint derjenigen, die im Gesamtklassement sich behaupten wollen, vor Enric Mas, der eine schöne Vuelta fährt, vor Roglic, Yates, Rodriguez, Reichenbacher und. Im Gesamtklassement tut sich da nicht viel, außer dass Ayuso
ein Platz... Molar hat sich verabschiedet. Molar hat sich verabschiedet. Ja, genau.
Also, ne, dass der da wieder weg, da wieder hingefallen ist, wo er hingehört, so blöd das klingt, ne, aber der da vorne ja auch nur Gast in dieser illustren Gruppe war. Und Evenepoel im roten Trikot vor Enric Mas, Roglic, Rodriguez, Tao, Gegenhardt, Ayuso, Yates, Almeida, Hindley und O'Connor. Vielleicht, bevor wir diese interessante Diskussion von eben nochmal weiter aufstehen lassen, die Etappe Nummer 9 von gestern.
Ich glaube, einen Punkt sollten wir noch erwähnen.
Ja,
also Mats Pedersen hat sich auf der Etappe das grüne Trikot geholt. Ganz am Anfang mit in die Ausreißergruppe. Hätte man vielleicht nicht unbedingt erwarten können. Hat er aber clever gemacht. Die 20 Punkte gesichert. Und um 5 Punkte sich dann vor Sam Bennett gesetzt.
Gut, guter Hinweis, guter Einwand, sehr, sehr gut. Und Jay Wine hat sich dann an dem Tag auch das Bergtrikot, das jetzt ein bisschen mehr mit Punkten unterfüttert ist, geholt vor Marc Soler. Sonntag dann die gestrige Etappe. Sauschwer am Ende. Und manches den Sieg seines Lebens bisher, würde ich so zusammengefasst sagen. Ist das ganz falsch oder ganz richtig?
Ganz richtig. Also ich glaube,
dass du mir nochmal so zustimmst.
Luis Meintjes ist ja ein Fahrer, den man bei Übertragungen mit am meisten sieht, weil wen sieht man? Die Fahrer, die ganz vorne sind oder die ganz hinten sind. Und da er eigentlich meistens ganz hinten ist, sieht man ihn dann doch relativ häufig. Es ist so ein typischer Mitfahrer, sage ich jetzt mal. Der fährt bei 150 Fahrern im Rennen an Position 145 und bei 10 Fahrern im Rennen an Position 10. Er ist da relativ zäh, muss man sagen. Also wirklich schon etliche Ergebnisse auch in den Top 10 von Grand Tours.
Er war dreimal in den Top Ten der Tour de France.
Ja, absolut. Also, er fuhr jetzt aber auch schon bei der Tour de France teilweise ein bisschen aggressiver und ist in die Gruppen damit reingegangen und ist so ein typischer Fahrer, der vielleicht so von der Klasse auf Augenhöhe nicht ganz das zu bieten hat, was vielleicht seine Kontrahenten zu bieten haben um die Top Ten, der es aber immer wieder schafft, mit so strategischen Entscheidungen in eine Gruppe zu gehen, sich da wieder ranzuroppen im Gesamtklassement. Das wird er wahrscheinlich auch noch das ein oder andere Mal versuchen. Dass es diesmal gereicht hat, freut mich. Mich hat es wiederum eher gewundert, dass Quickstep da so beharrlich den ganzen Tag nachgefahren ist.
Sein erster Profi, World Tour Sieg.
World Tour Sieg.
Ja. Ja. Quickstep führt nach. Naja, sind sie in der Pflicht, das rote Trikot, oder hätten sie es da auch abgeben sollen können müssen?
Naja, also die Gefahr, es abzugeben, die bestand zwar kurzfristig mal, als Tymen Arensmann in der Spitzengruppe mit dabei war, der hat sich aber zurückfallen lassen und dann war, meine ich, der beste Fahrer schon Luis Meintjes mit 8 Minuten Rückstand. Da sind sie jetzt rangefahren bis auf 1,5 Minuten. Also da hätte man vielleicht auch sich ein bisschen ausruhen können, wobei heute Ruhetag, morgen Zeit fahren, was für die Helfer quasi auch so einen Ruhetag bedeuten kann, danach Sprint und so weiter, kommen wir wahrscheinlich noch gleich drauf. Mich hat es so ein bisschen gewundert, dass man da so viele Kräfte verpulvert, ohne dann aber, sage ich mal, den letzten Schritt zu gehen, weil warum halte ich den Abstand auf 4 Minuten? Will ich den Etappensieg, dann muss ich aber mehr zufahren, oder will ich nur locker kontrollieren? Die 4 Minuten habe ich nicht verstanden.
Ich werde es dir nicht erklären können, da bin ich ehrlich. Hast du eine Idee, Thomas?
Ja, ich denke auch, es wäre eine gute Gelegenheit gewesen, das rote Trikot nochmal abzugeben. Und so wie es jetzt läuft, laufen sie so ein bisschen in die Falle, ähnlich wie Team UAE Emirates bei der Tour de France, die auch auf Biegen und Brechen versucht haben, Pogacar im gelben Trikot zu halten. Und man sieht ja, wie fordernd das ist. Also das könnte sich hinten raus, könnte das noch böse ausgehen.
Also heute Ruhetag, habt ihr schon richtig prognostiziert, würde ich sagen. Hier richtig wiedergegeben und an diesem Ruhetag, um den Gesamtstand nochmal die Top 10 zu äußern. Evenepoel vor Enric Mas, Primus Roglic, ich sag mal auch mal die Minutenabstände, Enric Mas 1 Minute 12, Primus Roglic 1,53, Rodriguez auf Platz 4 schon 2,33, Ayuso von Emirates 2,36, Yates 3,08, Almeida 4,32, Miguel Ángel López 5,03, Jay Hindley 5,36 und Pavel Sivakov 5,39. Das sind jetzt noch keine Riesenabstände, würde ich mal sagen, auf Platz 10, aber 5 Minuten sind schon Holz, ne? Also wo würdet ihr da jetzt so in dem Moment die Grenze ziehen, wo ihr sagt, naja, da könnte, also der ist jetzt schon eigentlich mit raus. Also ich würde behaupten, also so Almeida, also auch mit dem Eindruck, den man bis jetzt gehabt hat, Almeida, Angel Lopez, da würde ich so langsam schon die Linie ziehen.
Ich würde den Cut ab Platz 6 machen, also Simon Yates würde ich da noch vor dem Hintergrund, dass er auch schon Zeitfahren gewonnen hat beim Giro in diesem Jahr, noch mit in Betracht ziehen für den Gesamtsieg, falls Remco Evenepoel da noch einbrechen sollte, aber wie du schon sagst, Almeida mit 4 Minuten 32 ist da schon ein bisschen weit weg und da gibt's echt viele Leute, wo man vor der Vuelta gesagt hat, das sind potenziell Podiumskandidaten, die jetzt aber ja massiv enttäuscht haben. Wie Miguel Angel Lopez, wie ein Jai Hindley auch, der den Giro gewonnen hat. Also da kommt bislang auch gar nichts.
Ja. Die Frage ist immer, wo fängt man denn an, die Sekunden zählen zu lassen? Nimmt man da jetzt wirklich Evenepoel als Referenz und sagt, wir gucken, wer ist da 4, 5, 6 Minuten hinten dran? Oder spielt man mal das Spiel durch, dass man sagt, Evenepoel, wir wissen nicht, ob er es durchbringt. Roglic, ob da schon wieder die Grundlage so da ist. Er hat jetzt auch 1-2 Mal schon geschwächelt. Mass bei der Tour hinten raus, Probleme. Rodriguez, Ayuso, junge Kerle, jeweils die erste dreiwöchige Rundfahrt. Yates hatte auch schon seine Yates-Momente, sage ich jetzt mal. Lopez vielleicht einer, der gerade, wenn es ganz hoch hinausgeht, nochmal seine Stärke hat. Jai Hindley, der beim Giro gezeigt hat, dass er eher hinten raus super gut wird. Also da kann man, wenn man will, sehr, sehr viele Fragezeichen bei den Top Ten finden. Von daher erwarte ich mir einfach oder hoffe ich einfach, dass es da noch vielleicht auch die eine oder andere Überraschung gibt.
Also du meinst, dass unser Pessimismus, wir machen jetzt schon einen Cut bei Thomas bei Platz 6, ich so bei 7,5 mal vorsichtig, dass du sagst, na, da ist eigentlich noch viel mehr Potenzial, wenn da der ein oder andere vielleicht dann mal auch einen schwächeren Tag hat, vor allen Dingen von den Vorderen. Ja, ich würde mich immer noch freuen, wenn Mikel Landa von Platz 28 mit seinen 17 Minuten Rückstand nochmal Gas gibt. Den Glaube allein fehlt mir.
Ich sehe jetzt einfach vorne nicht den einen Fahrer, wo ich jetzt sagen würde, da bin ich mir sicher, dass da leistungstechnisch kein Einbruch kommt. Sicherlich werden jetzt nicht alle in den Top 10 ihren Einbruch da haben. Sicherlich nicht, aber so ein Sivakov hat schon einen starken Eindruck gemacht. Lass so ein Sivakov mal angreifen. Die Strategie der anderen Teams lässt es zu, dass so ein Sivakov nochmal 3 Minuten über eine Gruppe aufholt. Dann ist der plötzlich bis auf 2 Minuten dran.
Ich habe gerade eine wunderbare Idee. Wir machen so ein Bingo mit 9 Feldern und machen da die Plätze 1 bis 9 rein. Also Evenepoel, Maas, weil Sivakov hast du ja jetzt gewinnt, deswegen außerdem 9 ist einfach eine schöne Zahl, dann 3x3 mit Hindley. Und dann gucken wir mal, wie viel von den 9 Fahrern noch einen schwachen Tag haben bis zum Ende. Also wo wir dann hinterher sagen, okay, das war jetzt ein Einbruch. Mhm. Einfach mal gucken. Also, weil ich sehe das, ich sehe durchaus, also alle Argumente, die du auf den Tisch legst, ne, sowohl für das eine als auch das andere, stimmen absolut. Also ich bin auch noch völlig völlig offen für jede Überraschung. Also ich im Moment bin ich komischerweise fast so ein bisschen, also bei Evenepoel glaube ich auch, also wird das Zeitfahren morgen nochmal irgendwie zeigen, wie seine Form wirklich ist, weil da hat er ja durchaus schon extrem gute Leistungen gezeigt und wenn er da nicht, sag ich mal, also wenn er da nicht herausragend morgen sein wird, dann spricht das für mich dafür, dass er einfach auch ein bisschen zu früh seine Form hat.
Ich glaube, der wird da nochmal richtig Zeit gut machen.
Ja?
Also das ist der stärkste Zeitfahrer von allen. Wenn man die letzten, ja, das letzte Jahr mal so rückblickend sieht, dann ja, kann da auch ein Primus Roglic nicht gegen anhalten, gegen Remco Evenepoel.
Ja, aber muss er das nicht auch? Also, weißt du, was ist, wenn er da morgen schon nicht dieses überragende Zeitfahren ist? Das ist für mich dann schon ein Indikator dafür, dass er vielleicht dann doch zu früh überpaced hat. Und dass er so, ich finde, dass wir so einen Yates-Moment erleben. Ich glaube, der Yates hat mit diesem Giro damals mehr für die Berichterstattung getan, weil das war ja so, dass man es immer wieder aufgreift. Ich habe auch oft schon gedacht, dass Evenepoel so den Yates macht.
Jetzt hoffen wir doch erstmal, dass morgen alle von den Leuten, über die wir gerade sprechen, überhaupt erstmal alles starten. Also wir haben schon 3 Ausfälle, die wir heute vermelden, die morgen nicht mehr an den Start gehen. Norsgaard von Movistar, also quasi vom zweiten des Gesamtklassements, Affini vom Roglic-Team und noch Treisners, ich hoffe, er wird so ausgesprochen, das heißt, wir haben da jetzt auch schon wieder Top-Teams wirklich direkt betroffen, die dann wieder einen Fahrer verloren haben. Das ist bei Jumbo schon der zweite, bei Movistar ist es der erste, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das jetzt alles Corona-Fälle sind. Wer weiß, wer da mit wem im Zimmer schläft. Meine ganz große Hoffnung ist die, dass wir zumindest, was die Spitzenfahrer anbelangt, da hoffentlich möglichst glimpflich durchkommen. Das ist so ein bisschen so das Horrorszenario.
Ja, ja, klar. Also das schwingt bei mir immer sowieso im Hinterkopf mit. Aber auch gleichzeitig möchte ich mich eigentlich gar nicht mit dem Gedanken beschäftigen müssen, weil es kann jeden von denen treffen. Ne? Und das kann ich jetzt, finde ich, immer nicht so zur Maxime dessen, was wir hier besprechen, machen, weißt du, das steht eher sowieso eher immer im Raum. Ne, aber das ist genauso wie Sturz, finde ich. Oder naja, Sturz kann ja auch noch ein bisschen eigenes Unvermögen sein, aber so Krankheit oder ja, also das ist klar. Ich glaube, wir haben hier immer alle zum Ausdruck gebracht, dass ein Umstand, der von außen ins Fahrerfeld getragen wird, wie auch immer er aussieht, nie dazu führen sollte, dass irgendjemand rausfliegt. Ob wir ihn mögen oder nicht, soll ja eine sportliche Entscheidung werden. Aber wenn, also jetzt von euch so zu verlangen, zu sagen, wer glaubt ihr denn, wird es? ich finde das schwerer denn je, fast noch schwieriger als vorher. Zum Beispiel ein Carapaz enttäuscht mich ungemein mit Platz 26, auch mit einer Viertelstunde fast Rückstand, den wir alle vorher noch relativ weit oben gesehen haben. Wie kommt das?
Man muss auch sagen, also so die beiden alten Fahrer, auf die wir vielleicht setzen, Chris und ich, Valverde und Nibali, enttäuschen bislang auch.
Ich habe sie, sind sie, ich wusste nicht, dass sie noch dabei sind. Ich habe sie ja kaum gesehen.
Ich auch nicht.
Also, da halte ich aber dagegen. Also wenn ich mir jetzt mal anschaue, Valverde gestern 14. Das ist, wenn man mal die Ausreißer abzieht, Platz 8. Das mit 42 Jahren bei 4 Kilometern, 13, irgendwas Prozent. Tendenz nach oben, halbe Minute Rückstand auf Top 10. Das ist für mich aller Ehren wert.
Ja, aber das, also was bringt den Platz 8? Dann wäre er sinnvoller in einer Ausreißergruppe aufgehoben, um den Etappensieg zu fahren.
Naja, bis jetzt wäre er in gar keine Ausreißergruppe reingekommen, weil er einfach deutlich zu nah dran ist. Dann muss man die Movistar-Problematik sehen mit den UCI-Punkten. Da ist am Ende ein 12. Platz in der Gesamtwertung mehr wert als ein 4. Platz aus der Gruppe. Ich gehe davon aus, der wird sich seine 1, 2, 3 Etappen aussuchen. Und da wird das dann probieren. Also ich gehe da stark davon aus, dass die Etappen dann logischerweise erst noch kommen. Mhm. Aber aus meiner Sicht macht das schon einen guten Eindruck und zeigt zumindest, wenn man das so sagen will, so ein bisschen ansteigende Form.
Ja,
also aber man sieht ja auch ganz deutlich, dass so jetzt dieser Generationswechsel auch da ist, wenn man vorne guckt. Carlos Rodriguez, Juan Ayuso, zwei ganz junge Fahrer und die, sag ich mal, altgediegenen Klassementfahrer, auch wie ein Rigoberto Urán, der völlig unterm Radar fährt, ja, oder auch Mikel Landa, die zerreißen jetzt bei der Rundfahrt gar nichts.
Ja, das, diese, ja, sehr traurig. Also ich, vielleicht aus Sentimentalität hänge ich ja noch an solchen Fahrern, aber so langsam muss man sich auch mit der Situation irgendwie anfreunden, dass da.
Also mein persönlicher Eindruck ist, dass Remco Evenepoel, ja, eigentlich nur durch einen Einbruch das noch verlieren kann. Also wenn der nicht einbricht, dann wird es echt schwierig, weil ich denke, im Zeitfahren wird er noch dem Rest, also ich möchte mir das gar nicht ausmalen, was der morgen dem Enric Mas abnimmt, denn die werden alle schon außer Rang und Traktanten mehr oder weniger sein, also mit einer herkömmlichen Taktik am Schlussanstieg angreifen kannst du das nicht mehr aufholen.
Nee, das mit Sicherheit nicht, aber ich bin immer noch der Meinung, oder ich bin mir sehr sicher, also ich kann, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das jetzt die ganze Zeit so weitergeht. Dafür.
Naja, seine einzige Grand Tour bislang war ja der Giro im letzten Jahr. Gut, da ist am Anfang, lag er auch ein paar Mal auf der Nase, musste da Lehrgeld zahlen, ist dann am Ende ausgeschieden. Aber er ist natürlich auch dann jetzt mittlerweile 1,5 Jahre älter und natürlich auch gereift.
Ja, aber dieses Ungestüme, dieses drauf, ich glaube, das kriegt man aus ihm nicht so schnell raus. Also ich habe nichts dagegen, dass er gewinnt, ja. Also wenn er diese Form jetzt weiter so hält und in diesem Stil weiterfährt, dann hat er das absolut verdient gewonnen, gar keine Frage. Aber irgendwie habe ich so da noch meine Zweifel, ob das über 3 Wochen so bei so einem jungen Fahrer mit so einem, ich sag mal, im Vergleich zu anderen nicht ganz so erstklassigen Team, ob das gut gehen kann. Und ob es dann auch so die Fahrweise gerade clever ist. Ich meine, vielleicht kann er gar nicht anders. Vielleicht kann er gar nicht anders fahren. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Dann, ne?
Ich meine,
ob es dafür reicht.
Also was natürlich ihm zugute kommt, ist die Tatsache, dass jetzt so wirklich so diese Etappen, auf denen es jetzt wirklich von Anfang an jetzt mal absolut zur Sache gehen kann, weil wir vielleicht gleich nach 10 Kilometern einen 15 Kilometer langen Anstieg haben, wo wir wirklich Quickstep auseinandernehmen könnten als gegnerisches Team, dass es die so bei dieser Vuelta tatsächlich nicht gibt. Also das sind oftmals vielleicht noch ein Stück weit vielleicht die 20. Etappe, aber die ist dann schon relativ spät, wenn man sich jetzt mal so die anderen Etappen, die dann im weiteren Verlauf anschaut.
Ja, vielleicht lass uns das einfach mal der Reihenfolge nach machen bis zum nächsten Ruhetag. Ich glaube, das ist die beste Gelegenheit jetzt dazu an der Stelle. Morgen Dienstag, der 30. August, gibt es das von dir schon angesprochene Zeitfahren, Thomas. 30 Kilometer, nicht das kürzeste. Relativ flach, also da ist nichts groß, was kommt. auch von der Technik her ist da nicht besonders viel zu erwarten. Hier mal 91 Grad Kurve, da mal, aber jetzt für eine 30 Kilometer Strecke scheint mir das doch ein relativ einfaches Zeitfahren zu werden. Einzig und alleine der Wind könnte da eine Rolle spielen, nochmal mehr. Aber ich glaube, da die ganzen Favoriten ja doch nah beieinander fahren werden, wird da der Unterschied hoffentlich nicht so groß sein und keine Unterschiede produzieren. Das ist Dienstag, Mittwoch, die Etappe von El Pozzo Alimentación. Alimente, ist das der Ort, wo Alimente gesammelt werden?
El Pozzo Alimentación, das ist ganz lustig. Also die Etappe startet tatsächlich von einer Wurstwarenherstellungsfabrik, also von einem Wurstwarenhersteller. El Pozzo Alimentación ist so eine der größten Fleischfirmen in Spanien.
Ah, okay, das ist völlig neu für mich. Ja, eine 192 Kilometer flache Etappe. Ich denke, alles andere als der Sprint zwischen Pedersen und Bennett wird an der Stelle eine Überraschung werden. Würde ich jetzt auch fast so als, ich will nicht sagen klassische Überführungsetappe, aber viel mehr ist das auch nicht. Ne? Also man fährt dann so aus dem Südwesten relativ weit runter an Richtung, ja, ist man dann schon bei Malaga? Naja, sehr weit unten ist man jedenfalls. Und dann am Donnerstag gibt es dann ja diese Etappe, wo es am Ende nochmal so knapp 20 Kilometer einfach eine steile Wand nach oben geht, von quasi Meeresspiegel auf 1200 Meter. Und ich glaube, dass ich glaube, nach dieser Etappe können wir auf unserer 9er Bingo-Karte vielleicht schon den einen oder anderen Namen rausstreichen.
Das können wir vielleicht morgen schon.
Ja, also ich finde beim 30 Kilometer Zeitfahren, also da hat man ja keinen schlechten Tag, da ist man einfach gut drin oder schlecht. Ne? Also ich glaube,
die Abstände werden groß sein.
Ja, aber da ist ja kein Einbruch. Ne? Ein Einbruch bedeutet ja immer, dass du massiv hinter dem, oder für mich zumindest, massiv hinter dem zurück bist, was man von sich selber erwartet oder was die anderen von einem erwarten. Und da erwartet ja keiner von einem, Enric Mas, dass er Evenepoel schlägt, aber wenn er sehr weit unter seinen Möglichkeiten bleibt. Aber ich glaube, an diesem Donnerstag, da kann es schon sein, dass Fahrer weit unter ihre Möglichkeiten bleiben oder von dem, was man von ihnen erwartet.
Naja, also dieser Anstieg nach Peñas Blancas ist jetzt zwar 20 Kilometer lang, aber nie so richtig sonderlich steil. Also da gibt es mal so einen halben Kilometer oder einen Kilometer mit 9%. Das ist aber auch schon das Maximum. Also das ist so, für eine Mannschaft wäre das sehr gut zu kontrollieren.
Okay, dann, wenn ihr morgen mehr die Bingo-Karte rausziehen wollt als am Donnerstag, dann sei das so. Für mich ist das in Ordnung. Ich behaupte, dass einer von den Neunen da schon die Segel streichen wird. Am nächsten Tag dann Ronda, die schöne Stadt über diesem Tal, mit der Brücke über dem Tal, wird dann aber auch eine flache Etappe, die dann von Ronda nach wieder in den Norden führt, nach Montilla. Wird jetzt für unsere Betrachtung hier der Gesamtwertung, glaube ich, keine Rolle spielen. Zustimmung?
Ja. Denke ich auch nicht.
Normalerweise.
Ja. Nee. Und das war dann am Freitag, deswegen kann man am Samstag dann den Tag dann eher vor der Glotze verbringen, weil da geht es dann Drittkategorie, Zweitkategorie, Erstkategorie schon ein bisschen auf 160 Kilometer animiertes Terrain, würde ich behaupten.
Ja, ist die Etappe Sierra de la Pandera, was wir in der Vuelta-Vorschau auch gesagt haben, wo Valverde vor 19 Jahren einen seiner ersten großen Siege bei der Vuelta geholt hat. Und das wird eine richtig, richtig schwere Etappe zum Schluss. Mhm. Also da wird es auch ordentlich Abstände geben.
Glaubt ihr denn, dass jetzt, um ein letztes Mal diese Bingo-Karte zu bemühen, dass wir jetzt nach dieser Etappe und der Etappe darauf, die man ja vielleicht auch wie immer bei so Wochenenden oder wie oft bei der Vuelta zumindest an den Wochenenden, die man so in Kombination sehen muss, dass sich von diesen 10, 4, 5 schon verabschieden müssen oder werden? Wird dann ein Evenepoel dann über seinen Zenit raus sein und ein Roglic seine Topform erreicht haben? Weil ich glaube, wenn man am Sonntagabend das nicht so sieht oder diese Tendenz da sehen würde, dann wird es schwer.
Ja, also da ist das Rennen dann größtenteils auch schon durch, muss man sagen. Da gibt es dann vielleicht noch die 20. Etappe, aber ganz viel ist dann einfach nicht mehr möglich. Das sind wirklich 14. und 15. Etappe. Die haben so beide ihre jeweiligen Schwierigkeiten, teilweise bei Sierra Nevada natürlich die Höhe, aber auch durchaus auch die Steilheit. Also wenn man sich das mal anguckt, Sierra Nevada, die ersten paar Kilometer im Schnitt 10% und drüber. Auch der Berg davor hat Abschnitte mit über 10%. Also das kann einen dann schon wirklich brechen, wenn man da dann in so eine Steigung, die jetzt nicht kurz ist, von 20 Kilometern unten rein bei 10% da einmal, ich sage jetzt mal so, seinen Tritt verliert oder dann mal angenockt ist, dann werden aus so 10 Sekunden Rückstand da gerne und schnell mal bis oben hin 3, 4, 5 Minuten.
Und dann kann also, einem zum, kann sich für einen rächen, dass man halt nicht so ein Team hat wie Jumbo oder Ineos, das einen an der Seite steht, wie es beim Evenepoel so
da,
ist.
Da hilft aber auch das Team nicht mehr. Also wenn du da auf 1500 Metern irgendwann mal bist und es geht ja noch weit höher hinaus, bei diesen 5 Kilometern mit über 10%, da hat vielleicht außer Ineos und Bora wahrscheinlich kein Team noch irgendjemanden ansonsten mit dabei.
Ja, aber es
da
gibt
werden
ja
fast alle einzeln fahren.
Wer war es? Helft mir, ihr wisst es besser als ich, aber wie war es mit, war es nicht Jumbo bei der Tour de France, diese Relais? Nee, oder war es Bora? Mit der Relaisstation, wo man vorne nochmal jemanden hatte und so, solche Nummern.
Kemner,
ja.
Giro. Ja, klar, musste halt aber auch nur einen Fahrer dann haben, der vorne ist, der dann auch diese Klasse nochmal hat wie ein Kemner, der jetzt wirklich beim Giro auch bockstark war.
Müsste dann ja irgendwie Bora vorne Igita haben und hinterher hinten angreifen.
Ich meine jetzt nicht unbedingt auf Bora bezogen, ne? Das kann auch bei Jumbo jemand machen oder bei Ineos, die ja eigentlich auch noch Material an Fahrern haben sollten. Ne? Also das meine ich nur, dass das vielleicht noch am Ende des Tages etwas sein kann, was für die anderen in die Waagschale geworfen werden kann. Und ich finde auch die Etappe Nummer 17 weniger, aber diese verrückte Etappe würde ich nicht sagen, aber die 19. Etappe ist ja auch nochmal so eine ganz komische Etappe. Ne? Vielleicht ist es auch wirklich, dass wir diese komischen Etappenprofile einfach zu wenig in Kombination mit der dann entstandenen oder entstehenden Situation gerade im Moment bewerten können, ne, was da noch kommt. Also man weiß es halt nicht.
Also mal klar, das sind Etappen, die hängen dann auch sehr stark davon ab, wie stark ist dann dein Team auf so einer Etappe 19, wenn man da wirklich sagt, wir sind als Team stärker als Quickstep und hängen da wirklich am ersten Berg bis auf Evenepoel alle ab.
Ja.
Dann wird der sich da auch schwer tun, wenn dann am Anstieg drauf vielleicht die Leute abwechselnd attackieren oder teilweise sogar in der Ebene versuchen wegzufahren.
Ja, oder wenn zwei Teams da zusammenspannen, wie Jumbo und Ineos, also als aus der Not heraus.
Ja,
ne?
Wobei du dann wahrscheinlich schon wieder die Situation hast, dann attackiert dann der Fünfte und dann muss aber nicht der Erste nachfahren, sondern dann fährt das Team des Achten nach und
solche
Scherze.
Nun ja.
Aber wir haben es ja gesagt in der Vorschau, also auf dieser 20. Etappe, die ist fast genau wie 2015 und da wurde halt ein Tom Dumoulin von einer ganz starken Astana-Mannschaft gebrochen.
Das Wort gebrochen in dem Zusammenhang gerade mal.
Klingt
so hart.
Hab ich gesehen.
Nee, es stimmt ja auch schon. Ne? Also aus den Schuhen gefahren, gebrochen, wie man das auch mal nennen mag. Aber
Das finde ich ja bei niederländischen Websites immer so witzig. Also beispielsweise wielerflitz.nl. Und im Deutschen kennt man das ja auch, ne, dass man irgendwie sagt, keine Ahnung, Sagan schlägt Fahrer X im Uphill-Sprint oder so. Und auf Niederländisch steht dann halt auf der Seite, dass irgendwie Sagan kloppt. Das hört sich immer so wilder Prügelei an, das ist schon.
Ja, gebrochen. Wer wird's denn jetzt? Also Stand der Zeit. Auf wen würdet ihr, wenn ihr jetzt einen Zehner setzen müsstet, auf wen würdet ihr jetzt setzen? Ihr müsst nur einen Namen nennen. Oder ihr dürft nur einen Namen nennen, wie ihr es nennen wollt.
Mein Gott, also wenn ich mir jetzt jemanden aussuchen dürfte, wo ich sagen würde, das wäre doch mal schön.
Nee, nicht wäre mal schön, wer du glaubst, wer gewinnt. Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun.
Oh, heftig.
Vielleicht nicht so ins Mikrofon pusten.
Ich sag jetzt einfach mal, ich hoffe und
nee.
Eine Chance hat er, Enric Maas.
Ja, warum nicht? Was sagst du, Chris?
Ich sag
Quatsch, Thomas, Entschuldigung.
Ja gut, ich habe vor der Vuelta getippt, dass Hindley vor Carapaz und Roglic gewinnt. Mein erster Tipp, ja, okay, hat noch ganz geringfügige Chancen vielleicht. Der zweite ist schon völlig weggeklappt aus der Gesamtwertung. Und der dritte, Roglic, das ist ja so eigentlich immer noch der, auf den ich insgeheim immer noch als denjenigen einschätze, der am stabilsten ist von den Leuten da vorne. Und ja, denke, der könnte es am Ende machen.
Ich möchte einen dritten Namen in die Runde werfen, und zwar mit der Begründung oder quasi mit der Reihe an Argumenten gegen andere Fahrer, die eben gefallen sind. Evenepoel, 3-Wochen-Rundfahrt noch nicht bewiesen und so weiter und so fort. Enric Mas ebenso, Roglic fällt immer mal, Rodriguez Ayuso zu jung. Da bleibt für mich nur noch Simon Yates, für den es mich auch freuen würde. Ich habe ein bisschen Zweifel, ob sein Team stark genug ist, aber ich glaube, er hat aus dem Giro gelernt und wird bei der Vuelta dann aus dem vorjährigen, weiß nicht mehr wann, ich bin im Moment, würde ich einen Zehner auf ihn setzen, wenn ich setzen müsste, aber ich würde eigentlich auf gar keinen irgendwas setzen, weil die Situation ist wirklich zu offen noch bei dem Ganzen. Würde mich
einfach, ich glaube, das einzige Trikot, auf das ich aktuell setzen würde, wäre das Bergtrikot mit Jay Wine. Das ist so für mich so das Sicherste aktuell.
Boah, da würde ich auch nicht drauf wetten. Da kommen noch so viele Punkte. Also er hat mal 40 Punkte, da kommt noch so viel. Nee. Also wo wir schon dabei sind, grünes Trikot wird zwischen Bennett und Patterson ist auch noch sehr unklar. Vielleicht das weiße Trikot ist auch Adrian Rodriguez, Ayuso und Evenepoel, Almeida sogar noch. Ich glaube, es ist alles sehr, jedes Trikot ist noch sehr, sehr offen. Am knappesten ist es noch beim grünen Trikot oder beim Sprinter-Trikot. Ja, vielleicht mag noch jemand kommentieren, was ihr noch haltet. Haben wir irgendjemanden vergessen? Denkt ihr immer noch, dass auf jeden Fall, wo ist er eigentlich? Habe ich gar nicht mehr gesehen. Helft mir auf die Sprünge. Kolumbianer, welchen Kolumbianer hatte ich denn vergessen, den ich eben noch sagen wollte? Kolumbia.
Lopez?
Nee.
Uran?
Nee.
Higita?
Nee, ich weiß es nicht mehr.
Quintana, keine Ahnung.
Nee, ich weiß nicht mehr, wen ich meinte. Egal.
Quintana. Chavez.
Nee. Chavez gibt ja, Uran ist natürlich traurig für mich. Ich mag ihn ja gerne, aber.
Obwohl er ja mit einem speziellen Fahrrad jetzt fährt.
Ja, das habe ich gar nicht mitbekommen. Was denn? Motorrad oder was?
So ein Sonderrahmen-Set vom Super 6 Evo.
Ach so, ja, dieses ganz leichte, glaube ich, ne? Kann das sein? Ja. So ganz, ich weiß aber auch nicht so genau. Möchte mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, bevor ich was Falsches sage. Ja, das ist der Zwischenstand zur Vuelta. Heute am zweiten Ruhetag. Wir gucken in die nächste Woche und ich behaupte jetzt einfach mal, der wahrscheinlichste Sendetermin wird am kommenden Montag sein oder am Dienstag oder am Sonntag. Bis dahin müsst ihr es ohne aushalten. Machen hier einen Cut und gehen zur nächsten großen Rundfahrt, die rausfällt. Oder ist es vielleicht doch nicht so eine große Rundfahrt? Es ist auf jeden Fall die Deutschlandtour, von der ich ehrlich gesagt kaum etwas mitgekriegt habe, was aber einfach daran liegt, dass ich nur begrenztes Zeitpotenzial habe. Und ja, dann war es halt so. Und wer von euch beiden kann aber so eine Zusammenfassung, so einen Zug durch die Gemeinde machen?
Also ich sag mal, über den Prolog kann ich noch ein bisschen was sagen, den habe ich mir wirklich angeguckt. War sehr, sehr kurz, zweimal 2,6 Kilometer, war auch dadurch, dass die Fahrer im 1-Minuten-Abstand losgefahren sind, auch wirklich recht kurzweilig. Also ich würde sagen, auch richtig spannend. Am Ende, sage ich jetzt mal so, der erwartete Sieger dann vorne mit Filippo Ganna, aber doch auch, wenn man sich jetzt mal so die Ergebnisse durchliest, zeigt es auch einmal, wie stark besetzt dieses Feld ist und wie stark dann vielleicht auch die Sogwirkung dieser Deutschlandtour ist. Vielleicht auch wegen dieser UCI-Dreijahreswertung, weiß ich jetzt nicht. Aber auch die Bergankunft hat sicherlich dazu beigetragen, dass da ein echt gutes Starterfeld da sich in Weimar eingefunden hat. War ein tolles Rennen. Wermutstropfen vielleicht, dass der Führende bei der Zwischenzeit, Olaf Koy, der da vorne gelegen war, kurz danach gestürzt ist und das Rennen dann ist zwar noch ins Ziel gekommen, aber dann aufgeben musste.
Phil Bauhaus, ach nee, Did Not Start, ist auch
Nicht. Er hatte vorher einen positiven Corona-Test. Also ja, ich fand das so eigentlich schon fast ein bisschen grenzwertig, die kurze Distanz, 2,6 Kilometer für einen Prolog, also schon selbst für einen Prolog fast zu kurz.
Ja, ich hatte mich auch, ich war auch am, ich habe auch jetzt zweimal hingeguckt, ob ich, ob man da nicht eine Eins vergessen hat und das einfach nur eine kurze Zeit war.
Ja, und dann so erste Etappe war dann ja ein Massensprint. Da hat Caleb Ewan dann gezeigt, dass er da doch noch gewinnen kann. Zweite Etappe, sehr interessant fand ich zwischendrin, weil es da auf dem Weg nach Marburg so eine Windkantensituation gab, wo unter anderem auch Ineos dann mit Adam Yates vorne war und Bora das dann nochmal zugefahren hat. Ja, und Etappe 3 dann, da hat sich vieles dann drauf fokussiert, auf diese Bergankunft am Schau ins Land. Adam Yates seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Georg Zimmermann, positive Überraschung aus deutscher Sicht, mit Platz 5. Also hätte man ihm in dem starken Fahrerfeld vielleicht auch so nicht zugetraut. Und ja, negative Überraschung muss man sagen, Bora Hansgrohe, die wir da bei der Heimrundfahrt leider nicht vorne mitspielen konnten.
Nee, also zu dem Zeitpunkt zumindest waren sie noch nicht mal, also war der erste Fahrer, glaube ich, auf Platz 20 mit Emanuel Buchmann. Wird man sicher hinterher auch ein bisschen drüber geredet haben, was da los war. Ja, ich finde es immer schwierig bei so Rundfahrten, wo es wirklich sich alles immer auf eine Etappe konzentriert, wo es dann eine Bergankunft gibt. Aber man muss halt auch schauen, die Deutschlandtour, vielleicht ist das auch eine Entwicklung, die dann vielleicht irgendwann mal von diesen 4 Etappen zu 5, 6 Etappen geht und dann man eher die Möglichkeit hat, dann vielleicht nochmal 1, 2 Bergetappen hintereinander einzubauen, wo sich nicht alles so auf eine Etappe beschränkt. Und wie du schon richtig sagst, Thomas, im Gesamtklassement am Ende, wie erwartet vielleicht schon, Adam Yates hat da seiner Favoritenrolle hat er angenommen, Platz 2 Paolo Bilbao und Ruben Guerrero vom Team Education First auf Platz Nummer 3. Insgesamt finde ich sowohl in der Berichterstattung von dem, was ich mitbekommen habe, als auch so vor Ort alles ganz gut angenommen worden. Also kann man durchaus.
Ja, man muss ja sagen, das Event wird ja in Deutschland unheimlich gehypt. Also dafür, dass es so eine kleine Rundfahrt ist, die nicht mal zur World Tour gehört, aber natürlich in Deutschland medienwirksam sehr präsent ist, dadurch, dass es eigentlich ja leider, seitdem es halt so Rundfahrten wie Bayern-Rundfahrt, Hessen-Rundfahrt, Schleswig-Holstein-Rundfahrt, Niedersachsen-Rundfahrt, was es alles gab, nicht mehr gibt, so ziemlich das größte Rad-Event ist, was aber nicht zur World Tour gehört, ist es in Deutschland dementsprechend auch in der medialen Berichterstattung auch teilweise größer als die Vuelta, was sich ein Außenstehender, der irgendwie aus den Niederlanden oder Belgien kommt, natürlich überhaupt gar nicht vorstellen kann.
Nee, für die ist das so ein bisschen wie die Bing Bang Tour oder wie das Ding heißt. Ja, also ich denke mal, ne, das ist halt aus der Situation heraus, dass man in Deutschland den Radsport wieder etablieren möchte und dass man ihn wieder dahin möchte, wo man vielleicht mal war vor, sagen wir es wie es ist, vor vielleicht so ungefähr 15, 20 Jahren.
Ich finde das Rennen also so, von wie es sich jetzt entwickelt, eigentlich ganz gut, dass man in diesem Jahr mal den Schritt gegangen ist, eine Bergankunft mal eingebaut hat, wo man in den letzten Jahren ja eher da noch vorsichtig war, und das Rennen ist auf jeden Fall bei der ASO in den richtigen Händen, dass es auch langfristig angelegt ist und nicht irgendwie da ein Investor reingeht und nach 2 Jahren wieder sagt, tschüss, ich habe jetzt keine Lust mehr.
Ja, auf jeden Fall. Bin gespannt, wie sich das entwickelt. Und der Termin ist, finde ich, immer denkbar blöd zu einer Grand Tour parallel, aber da wird sich mit Sicherheit, wenn das so angenommen wird oder weiter so geht, sicherlich auch eine Verschiebung ergeben können, dass man da nicht parallel zu einer, also man wird nie den Status einer Vuelta, Giro oder Tour haben, aber zumindestens vielleicht so, ja, zumindestens mal nicht parallel zu einer Grand Tour laufen wird.
Wobei das dann natürlich dann auch schwierig ist, weil wenn du nicht parallel zu einer Grand Tour agierst, dann bist du wieder parallel zu irgendwelchen Klassikern oder sonst was. Und ich fand das sogar eigentlich ganz positiv, so vom Zeitpunkt, weil man dann jetzt die Europameisterschaft mit dem Rennen in München, die Cycle Classics in Hamburg und die Deutschlandtour relativ nah beieinander hatte. Mhm. Und das dann auch wirklich so wie so ein Block deutscher Radrennen dann war. Das fand ich eigentlich jetzt so ganz, Ganz interessant.
Ja, aber trotzdem, also für mich als Radsportfan, ne, der jetzt nicht so die nationale Brille anhat, spielt die einfach, kann sie nicht die Rolle spielen, die Vuelta spielt, einfach weil ich so ein
begrenztes
Maß an Aufmerksamkeit habe.
Wäre es ja vielleicht eine Idee der Deutschlandtour, also wenn man das langfristig wirklich groß aufziehen will, den alten Platz der Vuelta zu geben, nämlich im Frühjahr,
ja.
vor dem Giro, vor dem Hintergrund auch klar, das Klima wird erstmal nicht kälter werden, sondern eher im Gegenteil, da wirst du auch im Frühjahr schon gut fahren können.
Ja, und ein Vorbereitungsrennen zum Giro zu etablieren für gewisse Fahrer, warum nicht? Ne, so 2 Wochen vorher. Aber wer weiß, was die Vuelta vielleicht auch irgendwann mal mit ihrem Termin machen muss, dadurch, dass es jetzt so heiß ist und man dann vielleicht auch da aus diesem Termin jetzt Mitte August, Mitte Ende August woanders hin will oder muss.
Ja, also ich sag mal so, der Kalender, auch wenn wir in Deutschland immer weniger Rennen haben, der füllt sich ja doch mehr und mehr. Wir haben ja auch immer mehr Rennen, so in den Vereinten Arabischen Emiraten beispielsweise. Das ein oder andere kommt dazu. Wenn wir jetzt 2 Wochen vor den Giro gehen, da gibt es dann auch schon irgendwann die Rom und die Rundfahrt, da gibt es Lüttich-Bastogne-Lüttich, da gibt es die Tour of the Alps. Und wenn du dann irgendwann mal vier Rennen parallel hast, könnte sowas auch im Wege stehen, um dann vielleicht wirklich mal ein World Tour Rennen zu werden. Wenn ich nämlich dann ein Team bin und muss Lüttich-Bastogne-Lüttich besetzen, ich muss die Rom und die Rundfahrt besetzen und muss dann parallel noch die Deutschlandtour besetzen, da wird es irgendwann dann auch mal kadertechnisch
nicht mehr. Ja, aber wenn man die Vuelta einfach einen Monat nach hinten verschieben würde, wegen Wetter, so blöd es klingt, ne, dann würde da ja vielleicht dann so ein Fenster eher frei werden, nochmal für eine Woche. Und dass man die Deutschlandtour dann als Vorbereitung für die Vuelta sogar sehen könnte. Nicht für alle.
So ja den Termin von der Polen-Rundfahrt bräuchte sie eigentlich.
Ja. Viele Möglichkeiten, aber da sollen sich andere den Kopf drüber zerbrechen. Ich gucke jetzt in unseren Ablaufplan. Das haben wir eigentlich schon gemacht, oder? Bin ich jetzt,
wir haben die Schlussetappe noch gar nicht besprochen.
Welche Schlussetappe? Nach Stuttgart?
Ja, ja.
Ach so. Ja.
Also ich fand den Kurs spannend, weil es ja auch hinten raus der WM-Kurs von 2007 war. Da stand ich damals an der Strecke an diesem Hartweg und das war schon knüppelhart, dieses Ding, und das wurde auch richtig, richtig hart gefahren, das Rennen. Auch der Zimmermann wieder aus meiner Sicht eine richtig starke Leistung, und auch da, wenn man sich da jetzt mal einfach mal die Top 10 mal von den Namen her gibt: Bilbao, Guerrero, Zimmermann, Moniquet, Yates, Formolo, Bettiol, Van Sevenant, Knox, Pernsteiner. Das sind alles Fahrer, die schon mal bei richtig großen Rennen vorne mit dabei waren. Also das ist schon, spricht schon für die Qualität der Rundfahrt.
Ja, also wie gesagt, ne, ich bin ja auch dafür, dass sie noch mehr an Renommee gewinnt und in Bedeutung und Wichtigkeit da größer wird, auf jeden Fall.
Ja, aber apropos große Fahrer, Egan Bernal, der jetzt da so sein zweites Rennen bestritten hat, da hat man schon gesehen, dass dem da noch so ganz, ganz viel fehlt, um nochmal irgendwann zurückzukommen nach vorne.
Habe ich gar nicht wahrgenommen, ehrlich gesagt. Beschreib mal, also ich sehe jetzt hier nur Platz 73, 74 und zweimal die 115 ungefähr.
Ja, und die letzte Etappe, Do Not Finish.
Do Not Finish, genau.
Ja, also ich war schon so erstmal schockiert, als er dann am Rande der Deutschlandtour gesagt hat, dass er da noch mit etlichen Metallplatten im Körper durch die Gegend fährt. Also das ist, ja, also kaum vorstellbar. Also vielleicht ähnlich wie bei Chris Froome, der Unfall von der Schwere, vielleicht sogar noch schwerer. Der Vorteil von Egan Bernal ist natürlich, dass er noch relativ jung ist, im Gegensatz zu Chris Froome, der den Unfall in einem hohem Rennfahreralter, sage ich mal, schon hatte. Aber ja, wie sich das auf die, wenn du da etliche Knochen gebrochen hast, wie sich das auf die Muskulatur und auf die Knochen im Allgemeinen, auf deine Leistungsfähigkeit auswirkt, das kann wohl keiner sagen.
Aber wenn man sich das mal anguckt, wie viel, also was für Umfänge der trotzdem, also wie viel der, also die Menge an Kilometern, die der einfach fährt, wenn ich mir, ich habe mir jetzt gerade mal durch Zufall, bin ich über Pro Cycling Stats auf sein Strava-Profil gegangen. Also, der hat ja dieses Jahr, ach nee, so viel ist er gar nicht. Der hat ja nur 900 Kilometer mehr als ich dieses Jahr. aber hat deutlich weniger Zeit dafür gebraucht. Mann. Also schon, also ich befürchte oder meine einfach mal, ne, dafür, dass er so wenig Zeit, also er hat ja im Prinzip Ende Januar aufgehört und hatte den Februar, März, April, Mai, Juni, Juli. Er ist ja quasi nur im August und im August, warte mal, im August 1600, im Juni, na, so schnell ist das nicht. Aber das sind schon Umfänge, die der immer fährt, ne? Also mal eben, naja.
Ich meine, den Vorteil, den er hat, ist, er hat einen sehr langfristigen Vertrag. Er hat jetzt nach dieser Saison noch 4 Jahre Vertrag bei Ineos. Also er hat da auch ein Stück weit für sich selbst die wirtschaftliche Sicherheit für die Zukunft. Der Vertrag wird nicht schlecht dotiert sein.
Nee,
ganz der ist sicherlich 7-stellig. Von daher muss ich jetzt wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt die Zukunft Sorgen machen. Die Frage ist, wie lang so ein Fahrer wie Bernal, der schon mal ganz oben war, das vielleicht mental auch verkraftet, wenn es vielleicht nicht diese Fortschritte gibt. Das ist vielleicht für einen Fahrer wie ein Chris Froome, der so einen Unfall mit 34 hat und sagt, okay, das sind jetzt noch 2-3 Jahre Karriere, mal gucken, was noch geht. Vielleicht eine andere Hausnummer, als wenn du sowas mit 25 erleidest, wo du quasi davon ausgehst, das Beste liegt mehr oder weniger noch vor mir. Also ich glaube, dass da auch die psychische Komponente eine ganz entscheidende sein wird.
Der ist bei der Vuelta Ciclista, Entschuldigung, aber ich bin jetzt das erste Mal in das Strava-Profil von Egan Bernal eingetaucht. Ich gebe mir vollkommen recht. 273 Kilometer in, was war das jetzt? In 8 Stunden, nee, in 7 Stunden. Bin ich völlig bei dir. Also, ne, was das mit dem Kopf macht, wenn du, also so ein Froome ist, glaube ich, dann auch abgeklärt genug und kann sagen, okay, ich nehme jetzt noch 2-3 Jahre Geld mit und dann, ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte. Also, was heißt, ich habe alles erreicht, aber ich habe sehr viel erreicht in meiner Karriere und jetzt muss in erster Linie noch ein bisschen was reinkommen, damit ich bis ans Ende meiner Tage einfach die Beine vernünftig hochlegen kann. Und was ein Bernal ist, der ja auch einen gewissen Anspruch an sich selber wahrscheinlich hat und dementsprechend darauf klarkommen muss, dass er vielleicht diesen Ansprüchen nie wieder gerecht werden kann. Bin ich völlig bei dir, dass das psychisch wahrscheinlich sehr viel machen wird mit so einem jungen Mann, der dann auch ja darauf klarkommen muss. Ja, aber ich würde mir immer noch wünschen, dass er da irgendwann mal wieder hinkommt, wo er war oder wo er wieder sein möchte. Also das sei ihm auch von ganzem Herzen gegönnt. Ja, gibt's noch was sonst in der Deutschlandtour? Sonst würde ich an der Stelle einfach den Sack dicht machen.
Ja, vielleicht noch abschließend nach seinem zweiten Platz bei den Cycle Classics hat Wout van Aert die Bretagne Classic oder den Grand Prix Bleu, wie man ihn auch kennt, gewonnen. Also wieder ein Erfolgserlebnis.
Ja, das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, um ehrlich zu sein. Gut, dann bedanke ich mich bei euch beiden. Es war wieder sehr schön zu dritt in dieser Runde. Wir müssen dem Christoph nochmal diesen 5-stelligen Betrag überweisen, damit er weiter hier zu uns zumindest bei der Vuelta begleicht. Danke, Thomas, dass du dir die Zeit heute nehmen konntest. Passt alle auf euch auf, bleibt gesund, genießt die Vuelta mit uns und wir sprechen uns nächste Woche. Ich sag einfach Montag, wenn es klappt. Wenn es nicht klappt, dann vielleicht am Sonntag, am Dienstag, wann auch immer. Und ich bereite jetzt hier meine Bingo-Karten vor, damit ich in den nächsten Tagen, wie sollen wir das nennen? Loser-Bingo? Einbruch-Bingo spielen kann. Macht es gut. Tschüss und danke.
Danke, tschüss.
Ciao.